Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Tobi und bei mir ist eine ganze Horde an Menschen. Wir haben eine Menge zu besprechen. Der Berlin-E-Prix Teil 3 und 4 liegt hinter uns und wir haben einen Champion in der Formel E. Was am Wochenende passiert ist, bespreche ich heute in üblicher Besetzung mit Tobi W.
Schönen guten Abend.
Und mit Timo P.
Guten Abend.
Wie sieht's aus bei euch beiden? Timo, du warst lange nicht mehr dabei.
Ja, stimmt. Aber es fühlt sich an wie früher. Nur, dass ich die Links nicht mehr hatte. Aber jetzt bin ich eingewählt und ich durfte auch den Ventilator wieder anmachen. Man hört ihn offensichtlich nicht so. Von daher alles gut. Mal durchatmen einen Tag jetzt und naja, morgen ja zum Glück auch noch nach diesem Marathon in Berlin. Also heute verhältnismäßig entspannt.
Tobi, wie heiß war es heute bei dir?
Ich guck mal gerade, das kann ich dir aus dem Kopf raus gar nicht so sagen.
Na, schätz aber mal.
Ich hätte gesagt 34 Grad.
34 Grad.
Ich hätte gesagt 34,7.
Ja, das.
Ja, etwa so war es bei mir auch, aber auch das ganze Wochenende. Also wirklich ohne Ventilator überleben ist einfach nicht momentan. Auch die Teams in Berlin haben ordentlich geschwitzt am Wochenende. Tropischste Temperaturen bis zu 36 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Spoiler, ne? Es braute sich ein kleines Gewitter am Sonntag zusammen, das dann im Rennen noch für etwas bange Blicke gen Himmel gesorgt hat. Dazu kommen wir aber erst später. Wir wollen, wie in jedem E-Pod nach dem Rennen, machen wir ja auch heute wieder live, wie versprochen vor einigen Wochen, nach jedem Formel-E-Rennen in Berlin eine Live-Episode. Das ist die zweite von dreien. Dann nach dem Finalrennen am kommenden Donnerstag sind wir am Freitag auch nochmal live um 20 Uhr auf live.e-formel.de. Am 14. August ist das. Da besprechen wir dann das letzte Rennen der Saison oder vielmehr die letzten zwei Rennen der Saison. Denn ein Doubleheader liegt ja noch vor uns. Und zwei liegen hinter uns. Und über den zweiten der beiden wollen wir heute sprechen. Nacheinander, wie üblich, fangen wir an mit dem Samstagsrennen. Und für all diejenigen, die das Rennen nicht wirklich verfolgt haben oder gar nicht mal so richtig gut im Kopf haben, kommt hier eine Kurzzusammenfassung, angestrebt in 60 Sekunden, meistens aber ein bisschen länger. Mats ab! Nach dem Rückwärtslayout in der vergangenen Woche kommt am Wochenende endlich wieder das altbekannte Vorwärtslayout aus 2018 und 2019 zum Einsatz.
Michelin senkt kurzfristig den Mindestreifendruck. Bessere Kurvenlage bei den Boliden, aber das Setup musste bei allen Teams angepasst werden.
Im Qualifying gab es dann die große Überraschung. Van Dorn fährt Bestzeit in Gruppe 1, Antonio Felix da Costa ist deutlich langsamer und verpasst sogar die Superpole.
Dafür holt Jean-Éric Vergne für DS Techida die Kohlen aus dem Feuer und sichert sich souverän die Pole Position vor Günther und D'Ambrosio.
Lange Safety-Car-Phase nach Massencrash. Sete Camara, Calado und Gianni scheiden aus.
Jean-Éric Vergne ist dann im Rennen ohne große Vorteile, Günther bleibt direkt an ihm dran.
Fünf Runden vor dem Ziel dann das entscheidende Manöver. Der BMW-Pilot geht in Führung.
Kurz darauf geht auch Freins an Vergne vorbei und begibt sich mit Energievorteil auf die Jagd nach Günther.
Der bleibt jedoch cool, wehrt die Angriffe in der letzten Runde ab und sichert sich seinen Formel-E-Sieg Nummer 2. Vor Robin Freins, dritter wird Jean-Éric Vergne und vierter Antonio Felix da Costa.
Tja, so lief es am Samstag. Coole Zusammenfassung gewesen, mal wieder etwas länger als 60 Sekunden, aber das ist man ja fast kaum anders gewöhnt aus dem E-Pod. Trotzdem war es kurz und knackig und das ist, worauf es ankommt. Dann wollen wir mal quatschen über das, was da so passiert ist. Vorwärts-Layout in Berlin also. Und die alten Hasen waren im ersten Training auf der alten Strecke gar nicht mal so ungut. D'Ambrosio war in den Trainings ganz schön gut unterwegs. Natürlich auch Felix da Costa. Maximilian Günther hat sich schon im Training angemeldet. Große Probleme gab es wieder im ersten Training. Dieses Mal allerdings nicht in der Garage von Jaguar, sondern bei Audi. Ganz großen Teil vom ersten Training hat René Rast verpasst. Timo, weißt du, woran das gelegen haben könnte?
Wenn ich mich recht entsinne, lag es an einem, wie heißt es denn, Radiator. wie heißt das auf Deutsch?
Kühler, glaube ich, oder?
Das Teil, ich weiß es nicht. Der Radiator auf jeden Fall war beschädigt bei Rast. Sein Auto ist ausgerollt, blieb stehen, musste dann abgeschleppt werden. Und sehr ärgerlich, weil zum einen natürlich die wichtige Erfahrung auf der Strecke ihm fehlte im Rennmodus, also bei den Rennsimulationen, aber auch dadurch die Möglichkeit ihm genommen wurde, Runden im Attack-Mode und vor allem dann auch im Quali-Modus zu setzen, sodass er dann komplett unvorbereitet eigentlich in das Qualifying gehen musste.
Sowas ist ja immer enorm wichtig in der Formel E. Dazu sind die Trainings ja gedacht, unter anderem auch. Selbstverständlich arbeiten die Teams da ihre Energiestrategien aus und so weiter. Aber das ist vielleicht ein Trend, den ich beobachtet habe in den letzten ein bis anderthalb Saisons. Früher, TM, war es immer so, dass man im Training sich vor allem fokussiert hat darauf, den Energieverbrauch zu berechnen und sich damit eine Strategie zurechtzulegen. Und das ist auch immer noch wichtig. Allerdings geben mehr und mehr Teams jetzt Acht darauf, ihre Qualifying-Leistung zu verbessern, weil es eben unheimlich eng ist im Qualifying, gerade in Berlin. Da können Sekundenbruchteile, Hundertstelbruchteile eigentlich schon, Unterschiede zwischen mehreren Startreihen ausmachen. Und umso bitterer ist es dann, wenn man Teile des Trainings verpasst und keine 250 kW-Runden fährt.
Es zeigt sich ja immer mehr eine Entwicklung in der Formel E, die sich jetzt darauf genau bezieht, dass die Startposition eigentlich wichtiger wird. Wenn man mal so zurückguckt in die ersten zwei, drei Saisons, da war es auch für Kollegen wie Buemi oder Di Grassi, wenn man im starken Auto saß und auch gut zurechtkam, war es auch möglich, vom letzten Startplatz aus noch um den Sieg zu kämpfen. Das geht heutzutage nicht mehr. Also du kannst zwar in die Spitzengruppe fahren, vielleicht in die Top 5 noch, aber wirklich um den Sieg zu kämpfen, da brauchst du einfach eine gute Startposition. Und das selbst bei einer Strecke wie Berlin, die sehr breit ist, wo man sehr gut überholen kann. Also Qualifying einfach enorm wichtig und da wirklich auf dem Punkt zu sein, ja, deswegen verlagert sich vielleicht so ein bisschen da die Leistung oder die Konzentration der Teams in die Richtung.
Qualifying ist auch ein ganz gutes Stichwort. Tobi, führ uns doch mal durch das erste Zeitfahren um die Startposition am Samstag in Berlin. Gruppe 1.
Ja, eine Gruppe 1 ging als erstes auf die Strecke, die 6 Meisterschaftsführenden. Und wie ich schon kurz eben im Berlin im Prix in 60 Sekunden angesprochen, die erste Überraschung, Antonio Felix da Costa nicht mit der Bestzeit, sondern stattdessen Stoffel Van Dorne im Mercedes. Die Zeit von Felix da Costa war immer noch in Ordnung im Vergleich zum Beispiel zu Buemi, Evans und Bird, die dann doch nochmal ein ganzes Stück langsamer waren. Aber auch Van Dorne hat Felix da Costa mehr als 2 Zehntel abgenommen. Dann als nächstes die zweite Gruppe, Jean-Éric Vergne mit Bestzeit. Benimmt Platz 1, aber auch Max Günther und André Lotterer sind schneller als Antonio Felix da Costa. In der dritten Gruppe waren dann Robin Freins und Jerome D'Ambrosio richtig schnell. Und damit war schon klar, dass Antonio Felix da Costa es nicht schafft, seine 4. Pole-Position in Folge zu holen. Denn er lag da schon auf Platz 7 und war damit raus aus der Super Bowl. Und in Gruppe 4 dann die große Überraschung. Alex Lynn hat es zum zweiten Mal in Berlin geschafft, in die Super Bowl zu kommen. Auch noch relativ stark Sergio Sette Camara auf Platz 12. Nico Müller hatte jedoch überhaupt keine schnelle Runde, war sogar noch langsamer als Daniel Abt. Und dann ging es in die Super Bowl. Alle Fahrer einigermaßen ausgeglichen, lag nur wenig Zeit dazwischen. Max Günther von Platz 6 mit der zunächst schnellsten Runde, die er auch behalten hat, bis das Jean-Éric Vergne am Ende auf die Strecke ging. Und wie von einem anderen Stern. Der hat Günther tatsächlich fast eine halbe Sekunde abgenommen. 0,495 Sekunden war am Ende sein Vorsprung. Das war eine super Runde. Und so souverän die Pole Position geholt. Hat, ich sag mal, alle stark überrascht.
Ich fand es vor allem beeindruckend, wie Vergne zurückgekommen ist. Nachdem er ja in den ersten beiden Rennen wirklich nach Strich und Faden lang gemacht wurde von Felix da Costa und bei ihm selbst so gar nicht zusammenlief. Weder im Qualifying noch im Rennen dann hat er wirklich diesen Tag Pause genutzt, sich fokussiert und dann auf den Punkt, da diese, ja, zu dem Zeitpunkt ja Rekordrunde da auf den Beton von Tempelhof gebrannt. Also da kann man wirklich nur sagen, Hut ab, dass er diesen Fokus wiedergefunden hat und dann das Potenzial des Autos, das einfach auch extrem überlegen ist auf eine Runde in Tempelhof, komplett ausgenutzt.
Fand sehr interessant, wie Wern nach seiner schnellen Runde an das Team gefunkt hat. Wow, diese Quali-Map ist großartig. Tobi, was könnte das zu bedeuten haben? Hat Deus Tachita irgendwie ein Schlupfloch gefunden in den Regeln und fährt plötzlich mit 270 kW im Qualifying? Oder was sind Quali-Maps?
Tja, das ist eine sehr gute Frage. Wie Timo schon sagte, es ist auffällig, dass besonders im Qualifying und ganz besonders in der Superpole die DST-Cheater-Fahrer in der Lage sind oder in Berlin in der Lage gewesen sind, 4 bis 5 Zehntel rauszuholen und schneller zu fahren als jeder andere. Das ist eine gute Frage. Es erinnert ein bisschen an den bärenstarken Nissan-Doppelmotor in der vergangenen Saison, ja, wo auch alle Fahrer immer sich am Funk drüber geäußert haben, wie gut das Ding doch aus den Kurven rausgeht und dass sie nicht den Hauch einer Chance haben, da dran zu bleiben. Offensichtlich hat Tachita für die Qualifyings und für die Superpole besonders so ein Party-Modus, mag ich es mal nennen, wo einfach kein anderer drankommt. Wie das funktioniert, wie das vonstatten geht, ich kann es beim besten Willen nicht sagen, aber aus dem, was man da raushört, muss es irgendwas Softwaremäßiges sein, womit sie sich da diesen Vorteil erarbeiten, vor allem den Vorteil in dieser Größenordnung. Ja, das ist ja, es ist ja auch nicht so, dass das Ding auf einmal auf der Geraden 20 km/h schneller fährt als jedes andere Auto, sondern ich habe es mir mal im Detail angeguckt. Die DST-Cheater-Fahrer sind 1 bis 2 Zehntel in jedem einzelnen Sektor schneller gewesen als jeder andere Fahrer. Und das nicht in einer Superpole, nicht in 2 Superpoles, sondern in allen 4 Superpoles, die es gegeben hat bislang. Und ob das mit rechten Dingen zugeht, ich kann es und will es an dieser Stelle nicht beurteilen. Ist auf jeden Fall sehr auffällig, dass es da definitiv etwas an dem Fahrzeug gibt, das für eine solche Überlegenheit sorgt, dass da einfach kein anderes Team mithalten kann.
Eine halbe Sekunde ist jedenfalls einfach herausragend. Wenn alle anderen Fahrer innerhalb von höchstens einer Sekunde sind, und das war ja tatsächlich der Fall, ich glaube am Samstag lagen 23 von 24 Fahrern innerhalb von einer Sekunde und der 24. Alle 24. Der war vielleicht.
Samstag sogar alle 24.
Sogar alle 24. Genau. Krass.
Am Sonntag, ja. Nur am Sonntag war es hätte Kamera, glaube ich, um 6.000stel langsamer.
Ja, also sonst ganz
alle knapp. In einer Sekunde.
Ja. Gut, dann sogar alle 24 Fahrer.
23 Fahrer waren innerhalb von einer halben Sekunde.
In der Superpole haben sie noch mal mehr rausgeholt. Den großen Vorsprung hatten sie in der Gruppenphase noch nicht. Deshalb in der Gruppenphase waren sie nur 2 Zehntel schneller, glaube ich, beziehungsweise ich glaube 2 Zehntel waren es nur und tatsächlich in der Superpole waren sie dann 5 Zehntel schneller als die Konkurrenz.
Trotzdem war zwischen allen Fahrern auf der Startaufstellung der Abstand ganz genau gleich groß, egal wie groß der Zeitunterschied war im Qualifying. Ich glaube, das sind 8 Meter, ne? Jedenfalls sind die Abstände gleich auf der Startgeraden. Und dann ging es ins Rennen, um eine etwas holprige Überleitung zu finden zu unserem Blick auf den Rennstart. Da lief es, wie immer in Tempelhof eigentlich, erstaunlich ruhig. So der Weg in die erste Kurve, gerade auf dem Rückwärtslayout in der vergangenen Woche, hätte ich erwartet, dass es ein bisschen mehr Kleinholz gibt. Natürlich, wir sind ja in der Formel E, da lehnt man sich immer gerne mal an seinen Nebenmann an und geht da auf Kuschelkurs. Allerdings an der Spitze hat sich gar nicht allzu viel getan, außer beim Wechsel für Platz 2. Denn Mahindra hat einen guten Start erwischt und sich dann schon auf den zweiten Rang geschoben. Vor ging Jerome D'Ambrosio vorbei an Maximilian Günther, aber halt auch nicht für lange. Nach einer Runde war Günther schon wieder vorne und wirklich spannend, wurde es anfänglich zumindest erstmal nur im Mittel- und Hinterfeld, nicht wahr?
Genau. Es gab am Start direkt, gab es ja auch weiter hinten nicht so viele entscheidende Positionswechsel oder gar Kollisionen. Das hat sich ja dann in den ersten Runden relativ gesittet alles dargestellt. Den ersten größeren Zwischenfall gab es ja dann durch eine ganz kuriose Szene auf der Anfahrt in die Haarnadelkurve. Als Sette Kamera ist vorweggefahren und hinter ihm ist kurzzeitig Alex Sims ausgeschert zum Überholen auf die Innenbahn, hat dann aber gesehen, na, das wird wohl doch nichts, ist wieder rein, also hat nur angetäuscht. Sette Kamera hat im Rückspiegel aber gesehen, da kommt jemand, ist dann auf die Innenbahn, hat sich dabei verbremst und ist dabei in das Heck von James Calados Jaguar gerutscht, hat den gedreht und nun ja, dann folgte so eine Kettenreaktion. Calado wiederum Neil Jani getroffen, leicht mit dem Porsche. Und dann ist Jani beim Sette Kamera beim Anfahren, wollte er so rechts rüber zucken, ist dabei leicht mit Evans touchiert, wieder nach links und gegen Jani gefahren, sodass am Ende irgendwie drei Autos demoliert waren, ein Trümmerfeld auf der Strecke und ja, dann kam das Safety Car raus.
Kennt ihr noch aus dem Physikunterricht diesen Aufbau mit den Metallkügelchen, die alle in so einer Reihe liegen und dann nimmt man ganz an der einen Seite eine Metallkugel raus und lässt sie fallen und dann wird die Kraft so übertragen auf die andere Seite und dann baumelt das so hin und her? So eine Kettenreaktion ist das. Ich erinnere mich noch gar nicht allzu lange her. Ist in meiner Grundschulzeit. Da stand sowas immer im Physikraum. So ein bisschen so, naja, jetzt nicht ganz so, aber Kettenreaktion einfach. Und Neil Jani dann der unschuldige dritte oder fünfte, ich weiß gar nicht, wie viele Fahrzeuge in die Kollision verwickelt waren, konnte dann irgendwann einfach nicht mehr ausweichen. Calado hat sich ordentlich beschwert, muss man doch dazu erwähnen. Der meinte, ich wurde noch nie so böse abgeschossen in meiner ganzen Karriere. Der war echt nicht glücklich. Kann ich allerdings nachvollziehen, weil der wirklich keine zwei schönen Tage zuvor hatte und dann so aus dem Rennen genommen zu werden, musste das Fahrzeug dann auch kurz danach abstellen, also hat es nochmal versucht, hinter dem Safety Car das Fahrzeug reparieren zu lassen und dann nochmal auf die Strecke zu gehen, hat sein Renner dann aber abgestellt und war dann ebenfalls aus dem Rennen ausgeschieden. Tja, bitter gelaufen.
Ja, Die Schuldfrage war ja gleich nach Rennschluss eigentlich schon geklärt, weil Sette Kamera gesagt hat, nehme ich komplett auf meine Kappe, ich habe mich da verschätzt. Hilft natürlich Calado und Jani auch nicht weiter, aber naja, so ist es manchmal im Rennsport.
So ist das manchmal. Und dann gab es das erste Safety Car am Samstag und dann ging es weiter. Tobi, ärgerlich war die Safety Car Phase für Audi mal wieder. Lucas Di Grassi in irgendwelches Techtelmechtel verwickelt.
Genau, Lucas Di Grassi hatte eine Runde vor diesem Zwischenfall nämlich seinen Attack-Mode aktiviert, hatte dadurch einen Platz an Felipe Massa verloren und den wollte er sich auf der Startzielgeraden zurückholen, ist dann aber in der ersten Kurve von Massa getroffen worden und hat sich gedreht. Und ja, bei der erneuten Aufholjagd wurde er dann vom Safety Car ausgebremst. Beim Safety Car heißt es nämlich Überholverbot und ja, das war zwar schön, dass Di Grassi seinen Attack-Mode aktiviert hatte, aber er hatte im Endeffekt nichts davon. Massa ist nachher von den Rennkommissaren für das Verursachen der Kollision mit Di Grassi zu einer Durchfahrtsstrafe verurteilt worden, was dafür gesorgt hat, dass er sich darüber massiv beschwert hat, weil das in seinen Augen nicht gerechtfertigt war. Gerade bezugnehmend auf Massa und seine Kollision, die er ja am Mittwoch mit Jean-Éric Vergne gehabt hat in der letzten Runde, wo noch nicht mal eine Untersuchung gelaufen ist. Aber sei es so, wie es sei, Massa hat, konnte man in der Wiederholung sehen, hat sich ganz klar vertan in der ersten Kurve, hat das Auto verloren bei Einfahrt in die Kurve und dann die Grassi, der schon komplett an ihm vorbei war, hinten links am Hinterrad getroffen und sein Landsmann, den kreiselte es dann von der Strecke.
Also ich habe auch in dem Moment sofort gedacht, das wird wahrscheinlich eine Strafe geben. Mich hat das ein bisschen überrascht, dass dann eigentlich die komplette, sowohl die Kommentatoren als auch die ganze Community eindeutig eigentlich der Meinung war, keine Strafe nötig, Rennunfall. Ich habe es ein bisschen anders gesehen, eher wie die Rennleitung eigentlich. Und auch die Reaktion von Massa war, muss man jetzt auch mal hier so sagen, so von hinter den Kulissen, relativ konstruiert habe ich das wahrgenommen, weil die Fragen während der Pressekonferenz ja sehr in diese Richtung ihn gedrängt haben. Bist du frustriert? Bis er dann irgendwann ja gesagt hat, aber von sich aus hat er eigentlich erstmal nicht so wirklich sich darüber beschwert, sondern erst auf Nachfrage sich so ein bisschen reingesteigert. So habe ich das empfunden als Zuschauer da. Also ich sehe da schon, ich habe die Schuld auch bei Massa eher gesehen, fand die Strafe okay, wenn auch hart, aber okay. Und konnte nicht so wirklich nachvollziehen, dass da ja die Meinung, die weitläufige Meinung doch eher anders war.
Gerade mit Blick auf den Degrassi-Unfall vom Tag vorher verstehe ich ihn aber da, wenn er sich über die Strafe oder die Handhabung der Rennleitung und der Sportkommissare beschwert mit dem Umgang von Strafen. Denn Degrassi hat am, ich habe gerade Vortag gesagt, ist gar nicht der Vortag gewesen.
Mittwoch.
Am Vorvortag. Natürlich Jean-Éric Vergne in der letzten Runde bis nach Leipzig geschickt. Also und dafür gab es keine oder also so.
Auch Tobi absolut, hat das gerade schon
absolut erzählt. Absolut unverständlich.
Ja, finde ich auch. Und dann Massa für das eine Strafe zu geben, da kann ich verstehen, wenn man sich als Rennfahrer darüber echauffiert. Aber Rennfahrer echauffieren sich sowieso von Haus aus immer häufiger. Naja, es ging jedenfalls weiter im Rennen, als sich dann alles so eingefunden hatte und Degrassi seinen Platz gefunden hat auf der Strecke und Massa auch noch weiterfahren konnte, haben sich Günther und Vergne vorne den Attack-Mode geholt, ihren allerersten. Vergne ist dabei vorne geblieben. Wer nicht vorne geblieben ist, und das fand ich sehr schade, ist Stoffel van Dorn. Der ist nämlich im Zweikampf mit Jerome D'Ambrosio aneinander geraten und hat sich dabei einen Reifenschaden zugezogen, einen Plattfuß, den er dann um eine halbe Runde gezogen hatte. Van Dorn hat berichtet, dass das in Kurve 9 passiert ist, aber wirklich aufgefallen ist mir das zumindest erst in der nächsten Runde, dann in Kurve 4, als langsam die Plätze flöten gingen bei ihm. Sehr, sehr schade, nachdem er sich ja auch im Qualifying so gut aufstellen konnte für das Rennen. Bitter. Weil das ist eigentlich eine Kollision, die passiert einem im Mittelfeld, so ab Platz 12 oder sowas, wenn es dann ein bisschen eklig wird und man mit dem Messer zwischen den Zähnen um jeden Platz kämpfen muss. Schade, dass sowas im Kampf um die Top 5 passiert, aber ist nun mal leider so. Kann man im Nachhinein nicht viel dran ändern.
Aber auch da verstehe ich die Konsequenz oder doch die Konstanz bei den Rennkommissaren nicht. Wir alle erinnern uns noch, als Sam Bird mal André Lotterer, damals noch am Techita, hinten drauf gefahren ist und der dann auch eine halbe Runde später einen Reifenschaden hatte. Ja, da ist Bird dann nachträglich mit einer Strafe versehen worden, die ihn vom ersten auf den sechsten Platz, glaube ich, zurückgeworfen hat. Und auch hier keine weitere Maßnahme. Nicht, dass das Van Dorn irgendwas genützt hätte, wenn D'Ambrosio eine Strafe bekommen hätte, aber man hat den Eindruck, dass da die Konstanz bei den Entscheidungen fehlt. Genau das, was Massa ja auch schon angemerkt hat. Das war ein Platz, der Antonio Felix da Costa geschenkt wurde, der ja von Startplatz 8 ins Rennen gegangen ist. Und ja, der machte langsam Boden gut, ging anschließend auch an Jerome D'Ambrosio vorbei und war damit schon Fünfter. Ja. Vorne an der Spitze lag immer noch Vergne vor Günther. Der blieb auch ganz nah dran, schön im Windschatten und sparte auf die Art und Weise Energie. Und es wurden ein paar Erinnerungen wach, zum Beispiel an Marrakesch, als er ja auch in der letzten Runde den Vergne überholt hat und sich noch den zweiten Platz gesichert hat. Aber so lange sollte es diesmal nicht dauern. Und an Santiago, also von den Problemen von Antonio Felix da Costa mit seiner Batterietemperatur profitierte und da vorbeiziehen konnte. Hinter den beiden war aber schon Robin Freins auf dem Weg nach vorne, der 2% mehr Energie als Vergne, glaube ich, und 1% mehr Energie als Günther hatte und sich aufmachte, den Abstand auf die Führenden zu verringern. Ja, 5 Runden vor Schluss hat sich Günther dann Jean-Requin geschnappt, ist dran vorbeigegangen, nachdem er eine Runde zuvor noch abgewehrt wurde. Und dann ging es Knall auf Fall. Dann war Robin Freins auch auf einmal schon im Windschatten von Wern und überholt ihn auf der Startzielgeraden. Wern hatte zu dem Zeitpunkt eingesehen, dass er überhaupt keine Chance hat, sich gegen Freins verteidigen zu können, und hat sich auch nicht großartig gewehrt. Und ja, dann ging die große Jagd auf Günther los. Robin Freins mit 7 Meilenstiefeln verkürzt den Abstand und ja, liegt in der letzten Runde im Windschatten und greift dann sogar bei der Anfahrt auf die Haarnadelkurve an. Aber Max Günther bleibt cool und blockt auf der Innenseite den Angriff ab und auch ausgangs der letzten Kurve lässt er nicht zu, dass Freins an ihm vorbeifährt und holt seinen zweiten Formel-E-Sieg nach Santiago.
Mit 1,28 Zehnteln Vorsprung.
Das ist die knappste Distanz zwischen zwei Fahrern bei einem Rennsieg, zumindest auf der Strecke. Es gab ja schon mal ein Rennen, bei dem Lucas Di Grassi auf der Strecke den E-Prix gewonnen hat und anschließend disqualifiziert wurde. Und die Distanz zwischen dem damals zweiten und dritten, die dann zum ersten und zweiten wurden, war nochmal kleiner. Allerdings, ohne Strafen für irgendwelche eigentlichen Rennsieger, ist das der engste und knappste Entscheidung gewesen, die es in der Formel E bisher gegeben hat. Sogar Pascal Wehrlein war weiter weg im letzten Jahr in diesem sehenswerten Finish in Mexiko gegen Lucas Di Grassi. Wollen wir mal klatschen für Max Günther?
Oh ja.
Das macht mehr Spaß, mit 3 Leuten zu klatschen. Tobi und ich haben letzte Woche festgestellt, ist gar nicht mal so cool, wenn nur 2 klatschen. Mit 3 ist schon besser. Ist schon besser so. Dann haben wir endlich mal einen anderen Rennsieger in Berlin als Tachita gehabt.
Ach ja, es war schon fast erfrischend.
Ne? Mal was Neues. Nachdem die so dominiert haben, die Schwarz-Goldenen, endlich mal eine andere Farbe ganz oben auf dem Podium zu sehen. Dann hat sich die Formel E noch bei den Nationalhymnen vertan, danach auch halbwegs unterhaltsam.
Das war auch witzig, ja.
Tobi, was ist denn passiert? Erzähl mal.
Ja,
das sind so schöne Nebengeschichten, die sind eigentlich fast zu schade, dass man sie nicht erwähnt.
Genau. Ja. Für Max Günther lief die deutsche Hymne und kaum war die zu Ende, wurde God Save the Queen angespielt. Und es haben sich alle Leute nur angeguckt und ich glaube, dass nach 10 Sekunden ist es aufgefallen, dass das falsch war. Stattdessen hat man dann die richtige Hymne gespielt für das Team. Andretti Autosport hat ja seinen Sitz in Indianapolis und die starten auch mit US-amerikanischer Lizenz, also ist natürlich die US-Hymne in dem Fall richtig. Kleiner Fact, Fun Fact am Rande. In der vergangenen Saison hatten sie eine britische Lizenz und daher wurde in Diriyah beim Sieg von Antonio Felix da Costa auch die britische Hymne gespielt. Lange Rede, kurzer Sinn, es war die falsche Hymne und das haben sie dann aber schnell korrigiert.
Also Andretti hat jetzt die Lizenz umgeschrieben, weil letztes Jahr war die ja tatsächlich in UK registriert.
Genau.
Die wollten einfach nur die richtige Hymne haben einmal und jetzt macht die Formel E das schon wieder falsch.
Haben wir denn, warte mal, da gucke ich mal gerade in unserer Teamübersicht. Da muss ich die, die sind mittlerweile auch als das US-Amerikaner hier gekennzeichnet.
Ja. Sind wir gut vorbereitet, du. Guck mal einer an. Oh. Qualitätsseite. Gucken wir nach dem Rennen nochmal auf das Ergebnis hinter Günther und Freins. Letzten Endes war Tachita dann doch nochmal auf dem Podium und zwar mit Jean-Éric Wern vertreten. Der Pole-Sitter 2 Plätze verloren. Vierter ist Antonio Felix da Costa geworden, der sich durch das Feld geschoben hat wie ein warmes Messer durch die Butter. Geht das Sprichwort so? Ich glaube, das geht in beide Richtungen. Das habe ich mich neulich schon gefragt.
Quasi. Ob
es das warme Messer ist, das durch die Butter geht oder das Messer, das durch die warme Butter geht?
Nee, das warme Messer.
Messer durch die Butter, gut. Könnt ihr auch den Klotz Butter in die Mikrowelle stellen und dann einfach Naja, ich weiß ja nicht.
Eiskaltes Messer nehmen. Geht so, auch.
So oder so ähnlich ist Felix da Costa jedenfalls durchs Feld gefahren und hat mal einen Riesenschritt in Richtung Titel gemacht, wenn er das nicht schon in den zwei Rennen vorher gemacht hatte. Jetzt hatte der nämlich stolze 68 Punkte Vorsprung auf dem ersten Platz in der Meisterschaft vor Günther und die Grassi. Günther ist in dem Rennen durch den Rennsieg von Platz 9 auf Platz 2 aufgerückt in der Fahrerwertung. Ein unheimlicher Satz, liegt aber dran, dass einfach der Rest hinter Felix da Costa so nah beieinander lag. Da sind, sind alle Punkte willkommen. Das hat ihm sehr gut getan, zumindest für den Samstagabend und die Samstagnacht. Und Felix da Costa musste dann am Sonntag nur noch einen Vorsprung von 60 Punkten ins Ziel retten.
60 Sekunden.
Oder doch eher 180.
Och, Menno. Von 60 Punkten ins Ziel retten. Denn es werden ja nur noch 30 vergeben. Jetzt am Mittwoch und Donnerstag. Das heißt, also jeweils 30 Punkte. Das heißt, eigentlich musste er nur vor seinen direkten Verfolgern ins Ziel kommen. Das waren so grob die Meisterschaftsszenarien, nicht wahr?
Was ihm natürlich auch sehr gelegen kam, die Tatsache, dass seine direkten Verfolger in der Meisterschaft nicht so gut abgeschnitten haben. Ja? Stoffel van Dorne ausgeschieden, Sebastian Buemi auf Platz 11, auch ohne Punkte geblieben, Sam Bird auf Platz 13 ohne Punkte, Alexander Sims auf Platz 10, einen einzigen Punkt mitgenommen. Mitch Evans, 9., 3 Punkte, schnellste Runde und Platz 9. Ja, Lucas Di Grassi, der Meisterschaft 2., nur auf Platz 8, 4 Punkte hat er bekommen. Das ist alles, ich sag mal, sehr, sehr überschaubar. Und da kann man sogar mit 12 Punkten, die man für Platz 4 bekommt, seinen Vorsprung halten oder sogar ausbauen.
Clever gesagt.
Ja, schon erstaunlich.
Hat noch jemand eine Anmerkung so zum Samstag? Wenn nicht, machen wir weiter im Text und fassen für all diejenigen, die das Sonntagsrennen verpasst haben, nochmal kurz zusammen, was da so passiert ist. Einverstanden?
Einverstanden.
Ab geht das Jingle.
Im Qualifying und in der Super Pole ist wieder mal kein Kraut gegen DS Tachita gewachsen.
Das Team sichert sich eine Doppelpole. Jean-Luc Vergne vor Antonio Felix da Costa. Dahinter sind beide Nissan. Roland schlägt Buemi und De Vries startet von Startplatz 5.
Am Start passiert trotzdem mal wieder nicht allzu viel, aber in Kurve 3 kracht es dann heftig. Günther fährt am Ende des Feldes auf Turvey auf und landet richtig hart.
Der Meisterschaftszweite Günther ist damit bereits ausgeschieden. Die Rennleitung schickt das Safety Car hinaus.
Nach der erneuten Freigabe des Rennens fängt es dann an zu tröpfeln, aber ein Regenrennen wird es trotzdem nicht.
DS Tachita beginnt dann mit den Taktikspielchen und tauscht die beiden Fahrer an der Spitze. Jetzt da Costa in Führung.
Später dann erneuter Wechsel. Auch bei Nissan werden die Positionen für einen Schlussangriff von Buemi getauscht.
Dazu kommt es aber nicht mehr. Jean-Luc Vergne gewinnt vor Antonio Felix da Costa und Sebastian Buemi. Dahinter dann Nick de Vries, der sich in der letzten Runde noch Oliver Rowland schnappt.
Und damit sind beide Titel in der Formel E entschieden. Antonio Felix da Costa ist erstmals der Fahrer-Champion und DS Tachita verteidigt den Teamtitel in Berlin-Tempelhof. Tja, das war Wahnsinn. Der Sonntag in Berlin in der Kurzzusammenfassung. Wollen wir an der Stelle schon klatschen für Tachita oder erst später machen?
Ach, zu dritt ist so schön, ne?
Ja. That's what she said.
Herzlichen Glückwunsch an DS Tachita, meine Damen und Herren. Wir wollen trotzdem natürlich nochmal auf den Renntag im Einzelnen blicken und fangen an kurz mit dem dritten freien Training, bevor wir gleich ins Qualifying schreiten. Unheimlich eng, mal wieder, das ganze Feld beieinander, die Top 13 innerhalb von 4,5 Zehntelsekunden. Wirklich, wirklich beeindruckend. Am Ende ganz knapp Felix da Costa, schnellster vor Günther. mal wieder die zwei ganz vorne, die einzigen, die heute am ganzen Wochenende neben Wern irgendwas zu reißen in der Lage sind. War das ein Satz? Naja, jedenfalls, am Ende steht zwar deren Name ganz oben auf dem Zeitentableau, aber es hätte auch ein Name von, keine Ahnung, Mahindra, Nissan, wem auch immer sein können. Unheimlich eng im dritten freien Training, weil die Strecke einfach so gut bekannt ist, vermute ich mal. Ne? Wird lange rückwärts gefahren, wir haben Erfahrung aus den letzten Jahren, dann am Samstag schon vorwärts gefahren. Ja, dann kann man sich am Sonntag im dritten freien Training darauf fokussieren, dass man wirklich das Qualifying auf die Reihe bekommt und das dann im Training eben üben. Deswegen so nah beieinander, schätze ich jetzt doch einfach mal.
Vor allem, was auffällt, dass tatsächlich 11 der 12 Teams, zumindest im normalen Run, so ziemlich auf einem Niveau waren. Ja, das muss man leider an der Stelle nie ein bisschen außen vor lassen, die doch definitiv einen deutlichen Rückstand haben, was man dann, denke ich mal, auch nachher bei der Performance-Analyse gesehen hat. Aber ansonsten hatte jedes der anderen 11 Teams das Potenzial, einen Fahrer in die Top 5 oder Top 6 zu bekommen.
Das hat sich dann allerdings erst im Qualifying entschieden, welche Teams welche Fahrer in die Top 6 bekommen. Tobi, willst du wieder uns durch die Gruppen führen, wie im ersten Rennen?
Ja, sehr gerne. In der Gruppe 1 hatte Antonio Felix da Costa am Sonntag dann mal wieder eine sehr gute Runde. Anderthalb Zehntel lag er vor Lucas Di Grassi. Max Günther, neuer Meisterschaftszweiter, jedoch mit einer sehr schwachen Runde, die ja dann auch nur nachher für Startreihe 10 gut war. In der zweiten Gruppe waren Jean-Éric Vergne und Oliver Rowland dann zwei Zehntel schneller als Felix da Costa. Das Besondere, beide waren zeitgleich. Aber auch Sebastian Buemi schneller als Felix da Costa, der so langsam den Einzug in die Superpole gefährdet sah. In der dritten Gruppe waren dann Nyck de Vries und Felipe Massa auch noch schneller. Die schoben sich nämlich auf Plätze 3 und 4 und damit war Felix da Costa auf einmal nur noch Sechster. Er hatte aber das Glück des Tüchtigen. In der vierten Gruppe sind Alex Lynn und auch René Rast nur ganz, ganz knapp an der Superpole gescheitert, sodass Antonio Felix da Costa es tatsächlich wieder mal geschafft hat. Außer ihm in der Superpole mit dabei sein Teamkollege Jean-Éric Vergne, beide Nissans, Felipe Massa und Nyck de Vries, beide mit Mercedes. Und in der Superpole, ja, ich kann mich nur wiederholen, DST Cheetah mal wieder in ihrer eigenen Liga. Rowland auf Platz 3 hatte schon wieder mehr als 4 Zehntel Rückstand auf Jean-Éric Vergne, der war der schnellere der beiden DST Cheetahs. Antonio Felix da Costa 2. Dann Rowland und Buemi mit einer zweiten Nissan-Reihe und dahinter dann De Vries und Massa.
Aber ich muss sagen, diese Superpole hat mich so richtig gefesselt. Obwohl es, wie du sagst, quasi eine eigene Liga war, war es ja wirklich sehr spannend zwischen den beiden. Denn man wusste, was auf dem Spiel steht, nämlich vor allem auch der Ruf von Jean-Éric Vergne, der das nicht so auf sich sitzen lassen konnte, dass er diese Saison einfach keine Chance hat. Und wir wussten, beide sind heute gut in Form, beide haben ein absolutes Top-Auto und ich fand es wirklich sehr spannend, das zu beobachten und habe mich dann doch auch so ein bisschen gefreut für Vergne, dass er da letztlich die Nase vorn hatte und so ein bisschen seinen Ruf wiederherstellen konnte.
Qualifying macht einfach immer Spaß in der Formel E. Also
nochmal ein anderes Wort, noch ein kurzes Lob für die beiden Nissan, die sollte man, finde ich, hier nochmal erwähnen. Weil letztes Jahr war klar, warum der Nissan im Qualifying so stark war, nämlich wegen dem Doppelmotor-Konzept und da einfach besser von der Stelle kam, also aus den Kurven heraus. Diese Saison ist das ja nicht mehr so. Sie fahren wie alle anderen Teams mit einem Antrieb und da trotzdem die Fahrer auf die Position 3 und 4 zu bringen, ist schon echt stark und auch da nochmal persönlich an Rowland, der übrigens heute Geburtstag hat, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Auch Glückwunsch zu seiner Quali-Runde. Ich hatte ihm dann im Interview noch gehört, gesagt, er hat eigentlich sich vorgenommen, so die Saison oder gerade in der ersten Hälfte der Saison mehr auf Sicherheit zu fahren. Also er hatte ja letztes Jahr einige Pole Positions, aber er wollte jetzt konstanter werden und nicht mehr zu viel riskieren und hat sich jetzt aber in Berlin gedacht, jetzt ist eh nichts mehr zu verlieren hier. Ich kann hier keine goldenen Ananas mehr gewinnen. Und hat dann richtig Gas gegeben und tatsächlich dann auch Buemi in den Schatten gestellt in dieser Super Pole, was ja auch aller Ehren wert ist.
Ja, muss dazu sagen, es war das erste Mal in dieser Saison, dass es in die Super Pole geschafft hat. Letzte Saison war er, glaube ich, 6-mal drin, hat davon 3 Pole Positions geholt. Ja, alles in allem muss man sagen, dass Nissan auf jeden Fall gute Arbeit geleistet hat mit dem neuen Motorkonzept, das sie ja für diese Saison entwickeln mussten. Das denke ich mal, hätte man ihnen nicht unbedingt zugetraut, dass sie dann doch so stark auftrumpfen können.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Und sie sind jetzt auf Vizemeisterkurs. Ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen, aber an der Reihenfolge hat sich ja im Rennen nicht mehr allzu viel verändert und Nissan jetzt tatsächlich auf Platz 2 in der Gesamtwertung, hätte ich vor der Saison nicht erwartet.
Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Zwar hatte ich Nissan durchaus irgendwo auf meiner Liste stehen, aber ich hätte wirklich damit gerechnet, dass sie, nachdem sie so kurzfristig ihr komplettes Antriebskonzept über den Haufen werfen mussten und nochmal von vorne zeichnen mussten, dass sie in der Saison so weit nach vorne kommen. In Berlin ist Tachita wohl unantastbar, aber wenn Tachita nicht gewesen wäre oder nicht wäre, könnte man immer mit einem Nissan-Sieg rechnen. Mal Buemi, meistens Buemi, seltener Roland. Aber gerade am Sonntag waren die echt gut dabei. Und damit kommen wir auch in Richtung Rennstart. Da gab es direkt vor dem Beginn des E-Prix erstmal richtig üble Neuigkeiten für alle Fans von Envision Virgin Racing und Robin Freins, denn der konnte den E-Prix nicht aufnehmen. Eine bizarre Geschichte. Und die Lösung weiß ich momentan immer noch nicht. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das Team überhaupt die Lösung weiß. Powertrain Issue hieß es direkt vor dem Start. Situation hat Freins beschrieben als, ich wollte ins Auto steigen, wir haben das Auto angemacht und ich wollte gerade losfahren und plötzlich ging das Auto wieder aus. Und sie haben es nicht mehr gestartet bekommen. Das so die Kurzfassung, die er im TV-Interview und in der Pressekonferenz, an der er nach dem Rennen teilgenommen hat, wiedergegeben hat. Wirklich untersuchen konnte das Team den Fehler allerdings erst heute und wird auch morgen damit weitermachen. Wir werden versuchen, da was rauszufinden. Ihr werdet das bei uns auf eformel.de erfahren. Plötzlich Motor aus ist allerdings alles andere als gesund, vermute ich einfach mal, ohne wirkliches technisches Know-how zu haben. Schade für ihn. Von Startplatz 10 wäre unter Umständen was möglich gewesen. Wenngleich der Start selbst, um jetzt auch wirklich mal ins Rennen reinzukommen, sehr gesittet war. Passiert ja oft, dass in der ersten Kurve schon hier und da mal ein Fahrer irgendwie ausfällt und dann nicht mehr weiterfahren kann. Immerhin bis in Kurve 3 haben wir es geschafft dieses Mal. Besagter Unfall, den wir am Anfang schon angeschnitten haben, in Kurve 3 hat es ordentlich gekracht. Van Dorn bremst hinter Bird ab, Turvey fährt auf und Günther kann nicht mehr ausweichen und knallt in das Heck von Nio. Tja, bitter, bitter, bitter. Günther fällt aus, weil, das Auto abhebt und wirklich sehr rau und ruppig und hart auf dem Boden wieder landet. Aufhängung durch, Reifen ab, alles, was dazu gehört, das Rennen war gelaufen. Und Günther hat sich am Handgelenk noch dazu verletzt. Ich weiß jetzt nicht, ob beim Abheben oder beim Landen. Bei einem von beiden Sachen ist es wohl passiert. Hat sich das Handgelenk geprellt und musste dann ins Krankenhaus danach und hat sich das mal vorsichtshalber anschauen lassen. Dürfte allerdings in der kommenden Woche wieder fahren. Das ist der aktuelle Stand. Trotzdem trauert er natürlich den Punkten hinterher. Nach dem Rennsieg am Vortag, Ausfall in Kurve 3, das hat er sich anders vorgestellt, Timo.
Ja, genau. Sehr ärgerlich. Also, ich meine, er war jetzt vom von der Startposition her nicht so vielversprechend wie am Tag zuvor, aber trotzdem hat er ja gezeigt, auf dem Streckenlayout mit Energiemanagement und allem drum und dran, kann er da ganz vorne reinfahren. Und dann eben dieser frühe Unfall, den er, ja, der ihn einfach überrascht hat. Ich denke, die Prellung an seinem Handgelenk kam wahrscheinlich vom Aufprall, weil natürlich ja die Hände am Lenkrad sind in dem Moment, wenn man nicht mit einem Unfall rechnet. Und er klagte ja dann am Funk auch schon über starke Schmerzen. Wir haben aber heute von BMW die Rückmeldung gekriegt, es ist nicht ganz so schlimm, es ist eben nur geprellt, also keine schlimmere Verletzung. Und die Vorbereitungen auf Mittwoch, aufs nächste Rennen, laufen wie geplant. Also nach aktuellem Stand soll Günther fahren. Nun ist natürlich, wenn er Schmerzen hat, wird sich zeigen, ob es wirklich machbar ist oder nicht. Für den Fall, dass es nicht gehen sollte, ist Lukas Auer an der Strecke als möglicher Ersatz dann für Günther. Aber ich denke, da wird sowohl das Team als auch Günther werden alles dran setzen, dass er fährt. Denn gerade im Vergleich jetzt auch mit Teamkollege Sims hat er bewiesen, dass er in dieser Woche jetzt in Berlin einfach der deutlich schnellere ist. Und wenn BMW um die Vizemeisterschaft kämpfen will und die noch holen will in den nächsten beiden Rennen, dann sollte Günther, ja, ich drücke ihm die Daumen. Wir wünschen von dieser Stelle gute Besserung und drücken die Daumen, dass es klappt mit dem Einsatz.
Was ich sehr bemerkenswert fand an diesem Zwischenfall, Tobi, ist, dass Turvey da einen deftigen Schaden mitgenommen hat und das Rennen trotzdem zu Ende fahren konnte.
Genau, Turvey hat nach dem Rennen in der Pressekonferenz gesagt, dass nach dem Aufprall, der ziemlich heftig gewesen ist, sein Brake-by-Wire nicht mehr funktioniert hat. Kurz zur Erklärung, es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten, um Energie rückzugewinnen beim Fahren. Die eine ist das Rekuperationspedal, das man am Lenkrad hat, wo man dran zieht, um Energie rückzugewinnen. Und das zweite ist das Brake-by-Wire-System, also wenn man auf die Bremse tritt, dass eine Elektronik hingeht und automatisch den Anteil der Bremskraft, die man zum Rekuperieren zurückgewinnt, ermittelt und entsprechend für die Rückgewinnung sorgt und der Rest der Bremskraft über die mechanische Bremse funktioniert. Und das hat bei Turvey dann anschließend nicht mehr funktioniert. Aus dem, wie er es beschrieben hat, denke ich, dass er dann komplett über dieses Pedal am Lenkrad die Rückgewinnung steuern musste, was natürlich noch lange nicht so effizient ist wie die Elektronik, die man da im System hat. Und ja, deshalb war er dann im Endeffekt auch chancenlos. Ist, glaube ich, am Ende letzter geworden, auch mit einem doch deutlichen Rückstand. Aber immerhin konnte er das Rennen noch zu Ende fahren, im Gegensatz zu Günther, der damit quasi sofort raus war.
Ist quasi ein Gen-1-Auto gefahren dann die ganze Zeit.
Ja, so ungefähr.
Dann gab es auf der Strecke, weil natürlich die Trümmerteile genauso wie beim Gianni Calado Sette Camara-Unfall am Vortag voll war mit Trümmerteilen, ein Safety-Car. Und das für 5 Minuten, das hat eine ganze Weile gedauert, bis der Renner abtransportiert war, bedeutet 5 Kilowattstunden Energieabzug. Gibt's ja in dieser Saison neu. Jede Minute, die hinter dem Safety Car oder unter Full Course Yellow Bedingungen gefahren wird, wird 1 Kilowattstunde Energie abgezogen. Das verhindert, dass die Fahrer zu viel Energie einsparen können bei diesen Rennneutralisierungen. Und sorgt eben dafür, dass das Rennen quasi wie ein Rennen beendet wird, das die ganze Zeit grün war. Dann kam eine Wolke, sag ich mal so. Wir haben den ganzen Nachmittag schon bange an den Himmel geblickt. Und ich bin von einem Wetterdienstleister zum nächsten gegangen und habe mich durch alle Unwetterzentralen der Bundesrepublik gehangelt und habe geschaut, ob da nicht vielleicht Regen in Richtung Tempelhof zieht. Denn es war tatsächlich sehr diesig den ganzen Tag und es war, die Luftfeuchtigkeit war hoch, die Temperaturen waren hoch. ideale Gewitterbedingungen eigentlich. Und es braute sich tatsächlich ein kleines Unwetter zusammen, das dann von Westen über die Stadt gezogen ist. Nur leider ist es ja die Formel E, wo es bekanntermaßen nie regnet. Und obwohl es im Westen von Berlin am Olympiastadion, schönen Gruß übrigens an alle, die am Wochenende im Autokino waren am Berliner Olympiastadion, sind ja auch einige von unseren LeserInnen dahin gekommen, da hat es richtig geregnet, in Tempelhof hat es getröpfelt. Also in den Bildern war dann zu sehen, wie in den Nachbarbezirken es wohl richtig runtergegangen ist, aber Flughafen Tempelhof blieb trocken, ja. Da wo die Formel E ist. Petrus meint es manchmal zu gut mit der Formel E.
Ich fand das auch krass im Hintergrund, gerade wenn man übers Tempelhofer Feld geblickt hat, das sah ja richtig nach Wolkenbruch aus und ich habe mir immer so insgeheim gewünscht, ach, kommt doch jetzt mal hier Wolken. War so ein bisschen einmal kurz rübergezogen, dann haben wir hier ein ganz anderes Rennen. Aber man muss sagen, es war ja auch so kein schlechtes Rennen, es war jetzt kein spektakuläres. Aber es war taktisch sehr interessant, denn wir haben dann einen Positionstausch gesehen bei Tachita an der besten Überholmöglichkeit Stelle. Ich glaube, Kurve 6 ist es. Ist dann Wern an Felix da Costa vorbeigegangen. Und zwar vor dem Hintergrund, dass er eben vorweg fährt und Wern hinter ihm mal ein bisschen Energie sparen kann im Windschatten. Denn die wollten natürlich als Team möglichst schnell, möglichst weit kommen. Und das hat sich ja auch die letzten Tage schon abgezeichnet, dass Jeff immer so ein bisschen einen Ticken mehr Energie verbraucht hat als Felix da Costa. Und im Sinne des Teams hat man eben getauscht und hat dann auch später nochmal zurückgetauscht. Da kommen wir gleich noch drauf. Sehr interessanter Move, der dann momentan in dem Moment erstmal noch keine großen Auswirkungen hatte. Aber was auch sehr interessant war, ist das taktische Verhalten der beiden Nissan-Piloten gewesen. Denn Roland ist die ganze Zeit vorweggefahren und hat Buemi hinter sich eben genau auf die gleiche Art und Weise im Windschatten so ein bisschen als Schutzschild vorweg, damit Buemi Energie sparen konnte und dann auf die letzten Meter eben noch angreifen konnte. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich offensichtlich im Fernsehbild, wurde dann aber später klar, als Roland ihn dann vorbeiließ und die beiden haben es dann auch bestätigt nach dem Rennen, dass sie zum ersten Mal eben diese Strategie fahren konnten. Sollte zwar nicht so ganz aufgehen, aber sehr interessant, dass eben beide Teams da mal in die Taktikkiste gegriffen haben.
Mir gefällt sowas so gut. Das gibt es nämlich wirklich sehr selten, dass zwei Fahrer eines Teams so nah beieinander sind auf der Strecke. Im Training wird sowas hin und wieder mal geübt. Mahindra hat sowas gemacht. Wer die Muße hat, sich die Trainings anzusehen, darf das gerne mal suchen, wann das war. Aber
das war, glaube ich, auch den Tag im FP3, oder?
Kann sein, ja.
Ja, gut möglich. Ich meine ja.
Genau.
Da übt man einfach mal so Rennsituationen, wie es ist, im Windschatten von seinem Vordermann zu fahren. Das kann man natürlich auch mit allen anderen Fahrern machen. Besonders einfach ist es aber, wenn es der Teamkollege ist und man sich intern mit dem Zwischenmann oder der Zwischenfrau in der Garage abstimmen kann, wann man denn irgendwie Plätze wechselt, dass der andere auch mal Energie schonen kann und sowas. Sehr interessante Strategie, finde ich.
Vor allen Dingen, man kann es nicht nur üben, sondern man sieht dann auch tatsächlich, wie viel Energie tatsächlich eingespart wird. Ja, das ist ja auch was man im Simulator nur grob überschlagen kann. So ganz genau sind die Simulatoren der Teams ja auch nicht, um da bis auf die zweite Nachkommastelle ausrechnen zu können, wie viel Kilowattstunden Energie man da einspart, wenn man tatsächlich maximal 20 Meter hinter dem Vordermann bleibt. Denke ich, ist eine ganz gute Taktik, das auf jeden Fall mal zu üben und dann auch so ein paar Daten zur Verfügung zu haben. Man hat aber da schon gesehen, dass bei Tachita ein etwas anderer Teamgeist herrscht als noch 4 Tage vorher. Ja, kann mich erinnern, am Mittwoch beim ersten Rennen, da gab es ja auch eine Doppelführung und ich glaube, dass man das da von Seiten des Teams nicht hinbekommen hätte, eine solche taktische Leistung wie jetzt am Sonntag bei den Fahrern durchzukriegen. Ja, jetzt am Sonntag die Meisterschaft war, muss man ja sagen, zu dem Zeitpunkt schon entschieden. Ja, und tatsächlich ging es für das Team, das kann man ja jetzt auch vorwegnehmen, einfach nur drum, für Antonio Felix da Costa den Titel zu sichern. Dafür hätte ein zweiter Platz gereicht hinter seinem Teamkollegen. Und zum anderen den Teamtitel zu sichern, da hätte ein Doppelsieg auch locker für gereicht. Und zum anderen Jean-Éric Vergne auf den zweiten Platz in der Meisterschaft zu bringen. Und das wäre tatsächlich auch mit dem Sieg von Vergne auch ohne Probleme möglich gewesen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Team, das am Mittwoch, als die Ausgangssituation noch eine etwas andere war, das bei den Fahrern durchbekommen hätte.
Nö, ich glaube einfach, weil Vergne zu dem Zeitpunkt noch nicht damit abgeschlossen hatte. Und dann hatte er einen Tag zwischendurch mal ja, zum Rekapitulieren, was ist eigentlich passiert, und hat festgestellt, okay, ich habe jetzt die Saison verloren. Da ist nichts mehr dran zu rütteln, und dann geht es jetzt eben fürs Team und auch in seinem Sinne natürlich das Maximum noch rauszuholen, was an Punkten geht, aber auch was seine Reputation angeht. Und ich denke, da waren dann einfach die Gemüter schon beruhigt. Also es war klar, die Messe ist gelesen, Felix da Costa wird Meister, und ja, so war es natürlich der absolute Idealfall fürs Team, für Desta Cheetah, da beide Titel schon einzufahren, Jeff auf Platz 2 zu bringen. Ja, besser kann's nicht laufen.
Besser kann's wirklich nicht laufen. Bisschen schlechter lief die ganze Strategieschose leider am Ende doch für Nissan. Die haben nämlich auch die Fahrer getauscht, haben wir ja schon erzählt. Nur konnte Buemi nicht so wirklich angreifen, oder Tobi? Der hatte zwar in der Theorie einen Energievorteil, aber am Ende kam er nicht groß ran an Da Costa und Vergne.
Ja, nicht wirklich, denn der Energievorteil, den er hatte, der war auch tatsächlich überschaubar. Wir haben wir reden da jetzt nicht über einen Energievorteil, so wie am Tag vorher Robin Freins den hatte gegenüber Jean-Éric Vergne, sondern hier reden wir tatsächlich um ja vielleicht ein halbes Prozent.
Na, damit kann man ja vielleicht mal in einer Kurve einen Angriff starten und keine Lücke zufahren zu irgendwem.
Ja, aber die.
Also entweder oder, ne?
Ja, aber die Taktik von DST Cheetah ist aufgegangen, dadurch, dass sie die Position getauscht hatten und beide Fahrer den Vorteil vom Windschatten gehabt haben, ist es auch tatsächlich so gewesen, dass sie keinen von beiden opfern mussten. Und sagt Buemi, kam zwar noch mal ein bisschen näher ran, aber noch nicht mal ansatzweise so weit, um dann einen Angriff noch zu setzen. Ob der Platztausch mit Roland möglicherweise eine Runde zu spät gewesen ist. Man kann vielleicht drüber streiten, aber auf der anderen Seite, der Energievorteil war einfach nicht groß genug, um diese Lücke von etwas mehr als eine Sekunde, die Buemi ja gehabt hat, zuzufahren und dann auch noch einen Angriff zu setzen. Dafür hat es einfach nicht gereicht.
Geholfen hat es ganz besonders Roland nicht, der sich dann in der letzten Runde mit Nyck de Vries messen musste, Timo.
Ja, da hätte man auch nicht mehr so wirklich mit gerechnet. Also Roland, wie gesagt, hat sich fallen lassen auf Platz 4. Und da hat dann de Vries seine Chance gewittert, der ja wirklich eine bombastische Woche abliefert da in meinen Augen. Richtig tolle Leistung zeigt, auch gerade im Vergleich mit seinem erfahrenen Teamkollegen Van Dorn. Hat dann nochmal seine Chance gewittert, Roland angegriffen und ist dann wirklich mit einem extrem robusten Manöver neben ihn gegangen und hat sich da vorbeigezwungen. Letztlich glaube ich gerade noch so im Rahmen des Erlaubten, also es hat auch keine Untersuchung oder Strafe oder irgendwas gegeben. Es war einfach gut gemacht in dem Sinne. Roland hat ein bisschen geschlafen, hat die Tür eben zu lang aufgelassen und musste dann seinen vierten Platz noch hergeben. So hat man sich das bei Nissan mit der Taktik wahrscheinlich nicht vorgestellt. Aber letztlich für De Vries und Mercedes kann man sich freuen, dass man da eben ein gutes Ergebnis nochmal holen konnte. Nachdem ja wirklich in den letzten Tagen für die Silberpfeile, die ja jetzt eigentlich schwarze Pfeile sind, nicht so ganz viel zusammenlief und viel Pech, viele Ausfälle und so weiter. Also ich finde es gut, er ist das ganze Rennen über dran geblieben an der Spitzengruppe und hat dann letztlich seine Chance genutzt.
Nyck de Vries ist immer ganz schön hart unterwegs gewesen, Tobi, oder? Hat sich eine ganze Menge Strafpunkte gesammelt. Auch das Manöver gegen Roland war jetzt nicht unfair oder sowas, aber war schon robust. Der gehört zu den robusteren Fahrern, oder?
Definitiv. Wie gesagt, er liegt ja aktuell bei 9 Strafpunkten. Das ist schon eine echte Hausnummer, wenn man bedenkt, dass man bei 12 für ein Rennen gesperrt wird. Allein 5 Punkte davon hatte er bekommen, als er ja, in der vergangenen Woche mit dem Auto stehen geblieben war und dann ausgestiegen ist und es von der Strecke geschoben hat. Super gefährliches Manöver und wie gesagt, von da aus auch durchaus richtig, das entsprechend auch zu ahnden. Und auch im Rennen am Sonntag ist es so gewesen, dass er die schwarz-weiße Flagge einmal gezeigt bekommen hat, weil er sich dann doch sehr, sehr robust auch gegen Angriffe zu Wehr gesetzt hat und da in der Bremsphase war es, glaube ich, die Spur gewechselt hat. Ich glaube, als Lotterer ihn angegriffen hat, bin mir jetzt gerade aber nicht mehr sicher. Und es ist, er fährt schon sehr hart manchmal auch etwas über der Grenze des Erlaubten. Aber er hat, denke ich mal, in Berlin auch gezeigt, dass er definitiv fahren kann. Dass er es durchaus drauf hat, auch das Formel-E-Auto schnell zu bewegen. Und hat ja dann seinen zweiten, vierten Platz in dieser Saison schon erobert und sich damit auch in die Top 12 der Meisterschaft geschoben.
Ich bin ja noch gespannt, ob Mercedes nicht vielleicht Tachita die Stirn bieten kann jetzt bei der neuen Streckenführung. Mich würde das ja sehr freuen, wenn Mercedes oder Porsche die zwei neuen Teams die Saison direkt mit einem Sieg abschließen können. Beide haben einen richtig starken Anfang gehabt. Natürlich, Mercedes kann sich darauf verlassen, dass HWA der Einsatz oder die den Einsatz an der Rennstrecke leiten, gute Arbeit leistet. Die haben ja schon ein Jahr Erfahrung. HWA ist ja in der letzten Saison schon angetreten und hat die Formel E da ein bisschen erschnuppern können und kennenlernen können. Und Porsche, naja, mit der großen Erfahrung aus der Langstreckenmeisterschaft, ist natürlich auch jetzt keine Neuigkeit irgendwie im großen internationalen Motorsport. Mich würde das freuen, wenn eines dieser beiden Teams in der kommenden Woche vielleicht doch nochmal irgendwie einen größeren Pokal mitnimmt. Den größten Pokal hat am Sonntag allerdings letzten Endes Jean-Éric Vergne mitgenommen, der den Berlin E-Prix gewonnen hat. Unglaublicherweise sein erstes Rennen in dieser Saison, der amtierende Champion, zumindest bis gestern, hat noch kein Rennen gewonnen vorgestern und sich dann allerdings verdient den ersten Platz geholt. Vor seinem Teamkollegen Felix da Costa, Doppelsieg also für DS Tachita. Das ist auch, glaube ich, sogar das beste Punkteergebnis für das Team, nicht wahr? Ja, richtig, die haben noch nie so viele Punkte an einem Wochenende geholt, zumindest in dieser Saison, wie am, oder an einem Tag. Dieses Rennwochenende denken, muss man sich irgendwie abgewöhnen momentan für Berlin. Also, Tachita hat in der ganzen Saison noch nicht so viele Punkte geholt wie am Sonntagsrennen.
Und? Das könnte auch schwierig sein.
Man kann auch nicht mehr holen.
Genau so sieht es nämlich aus.
Ja. Denn wenn wir mal kurz durchgehen. Also, Jean-Éric Vergne hat geholt den Rennsieg, die Pole Position, 3 Punkte und den Gruppensieg im Qualifying. Noch ein weiterer Punkt. Felix da Costa hat geholt den zweiten Platz, 18 Punkte und noch die schnellste Rennrunde. Also nochmal ein zusätzlicher Punkt. Das heißt, die hatten eine Ausbeute von 48 Punkten und mehr geht nicht in der Formel E.
Respekt. Und mit so einer
Leistung. Das fällt mir jetzt auch gerade erst auf.
Krass. Richtig krass. Unheimlich stark.
Das gab es, glaube ich, auch noch nie, ne? Ich gucke mal gerade nochmal in der letzten Saison. Nein,
das hat man
noch nicht. Aber sowas gab es noch nicht. Es gab ja eh noch nicht viele Doppelsiege in der Formel E.
Doch, in Berlin.
Na, es gab den Grand Slam
2018, genau.
Ja.
Aber mit weniger Extra.
Guck mal gerade, wie viel die.
Weil es da noch keinen Punkt für die Gruppenphase gab.
Da gab es 47.
Audi da 47 Punkte. Korrekt.
Ja. Ah, Rechenspielchen. Naja, Vergne gewinnt jedenfalls vor Felix da Costa, um den Gedanken noch fertig zu kriegen. Buemi schafft es ebenfalls aufs Podium. Und mit diesem idealen Punkteergebnis macht Tachita den Sack zu. Sowohl in der Fahrer- als auch in der Teamwertung sind die jetzt unantastbar. Felix da Costa kann man nicht mehr einholen mathematisch. Niemand kommt mehr dran. auch der Cheetah kann man nicht mehr einholen. Es geht nur noch um die Vizemeisterschaften, sowohl bei den Fahrern als auch bei den Teams. In beiden Wertungen ist es auch gehörig eng. Da wird es noch richtig spannend in der nächsten Woche. Aber die Titel stehen schon fest. Felix da Costa und Dias da Cheetah in der Fahrer- und Teamwertung. Gratulation. Und jetzt müssen wir allerdings noch auf jeden Fall so ein kleines Zwischenfazit fällen zu deren Saison und vor allem dem Berlin-E-Prix. Phänomenal finde ich, was Felix da Costa da gezeigt hat. Drei Rennen in Folge gewonnen. Das vierte Rennen hat dann Günther gewonnen und die Folge leider unterbrochen. Dann war wieder Wern dran. Also zumindest bei den Pole Positions hat es ja gereicht für diese Fünfer-Serie bei Dias da Cheetah. Fünfmal in Folge auf Pole gestanden, wenn man noch den Marrakesch-E-Prix Ende Februar mitnimmt. Also unheimlich stark, was die gezeigt haben. Die sind das Team, was es zu schlagen gilt. Und Felix da Costa ist der Fahrer, den es zu schlagen gilt. Der hat in der Formel E eine ganze Menge mitgemacht, wurde ja auch nicht müde, das zu betonen in den letzten Tagen, dass er auch mal ganz unten war. Aber da hat er auch recht. In seinen Jahren mit Andretti lief es einfach nicht nach Plan. Dann kam BMW, der Werkseinsatz, dazu in der letzten Saison. Da hat er immerhin ein Auto bekommen, mit dem man Rennen gewinnen konnte. Das hat er ja auch direkt am ersten Rennwochenende gezeigt in Saudi-Arabien. Aber so wirklich für Meisterschaften kämpfen kann man mit einem BMW, konnte man mit einem BMW zumindest in der letzten Saison noch nicht und diese Saison auch nicht, denn Dias da Cheetah ist einfach das Überteam bisher und hat sich das verdient, finde ich, am Ende des Jahres auch als Meister gefeiert zu werden.
Ja, ich glaube, da besteht gar kein Zweifel dran, dass diese Meisterschaft für beide absolut verdient ist. Mich bewegt seit Tagen die Frage, die ich jetzt einfach mal an Tobi W. weiterleite, ist dieser aktuelle Dias da Cheetah das stärkste Auto, das wir bisher in der Formel E-Geschichte gesehen haben?
Das ist auf jeden Fall das stärkste Auto, was wir gesehen haben. Vielleicht im Vergleich zur Konkurrenz muss man das natürlich immer betrachten. Da würde ich sagen, da war der Renault, ich glaube in Saison 3 war es, ähnlich. Ja. Ja, aber die Fahrer waren 16, nicht, die Fahrer waren nicht so konstant wie jetzt besonders Antonio Felix da Costa in dieser Saison. Das ist das, was echt den Unterschied ausmacht, dass da Costa, Felix da Costa halt so extrem konstant ist im Vergleich zu allen anderen Fahrern, die aktuell in der Serie dabei sind.
Man sagt ja immer, Konstanz gewinnt Titel, aber in dem Fall war es jetzt wirklich Konstanz und die schiere Pace, die er einfach mitgebracht hat. Eigentlich bis aufs Auftaktwochenende in Diriyah hat er ja überall seine Leistung gebracht, ist eigentlich auch fast immer aufs Podium gefahren. Ich glaube, bis jetzt auf das vorletzte Rennen stand er immer auf 2 oder 1. Also ich aus meiner Sicht schon der verdienteste Meister, glaube ich, den die Formel E bisher gesehen hat. Wobei, Wern war schon die letzten 2 Jahre auch stark, aber so konkurrenzlos stark wie Felix da Costa dieses Jahr war, glaube ich, noch keiner bislang.
Stimme ich zu. Jetzt sind allerdings noch 2 Rennen vor uns. Mittwoch und Donnerstag geht es weiter. Denn auch wenn die Entscheidungen um die Meisterschaften schon gefallen sind, gibt es natürlich noch einige andere Entscheidungen zu treffen. Ich habe gerade schon den Vizetitel erwähnt, der noch ausgekämpft werden muss. Und dafür gibt es noch 2 weitere Rennen in Berlin. Timo, blick mal mit uns voraus. Was erwartet uns in der kommenden Woche?
Also personell erwartet uns auf jeden Fall ein neuer Fahrer, ein Rückkehrer in die Formel E, nämlich Tom Blomqvist. Wir haben es ja schon vermutet, als Jaguar ihn als Ersatzfahrer vor ungefähr 2 Wochen vorgestellt hat, dass er womöglich zu seinem Einsatz kommen könnte in Berlin, denn James Calado hat ja seine Verpflichtungen bei Ferrari in der WEC und die fährt am kommenden Wochenende in Spa, wenn ich mich nicht täusche, ne? Spa-Francorchamps in Belgien. Und da war von vornherein schon klar, ja, eigentlich verpflichtet ist er dahin zu gehen rechtzeitig und wird er wohl auch machen. Aber James Barclay hat uns auch vor ein paar Tagen nochmal gesagt, es ist noch alles offen, wir entscheiden das spontan. Nun hat sich Calado nicht gerade mit Ruhm bekleckert, teilweise auch unverschuldet in Berlin. Und ja, ich glaube, es gibt, also Jaguar geht kein großes Risiko ein, jetzt da auf Tom Blomqvist zu setzen. Vielleicht bringt er noch mal ein bisschen frischen Wind rein, vielleicht setzt er sogar ein Highlight. Hat ja auch Erfahrung damals bei Andretti gesammelt über, ich weiß nicht, 6, 8 Rennen. Ja, das ist die eine Neuerung, die uns erwartet. Ich bin besonders gespannt aufs neue Streckenlayout, auf diesen technischen neuen Mittelsektor, denn da gibt es nochmal andere Anforderungen an die Autos und ich bin gespannt, welchem Team das am besten liegt, ob da beispielsweise ein Mahindra oder ein Jaguar plötzlich wieder stärker auftrumpfen kann im Vergleich zu DS Tachita oder auch zu BMW. Also ich bin gespannt. Ich denke, das wird schon nochmal so ein bisschen die Karten durcheinander mischen und freue mich sehr darauf, denn wir haben ja auch noch die ein oder andere Entscheidung offen.
Dann sei es das gewesen mit dem Vorausblick auf die kommende Woche. Wir begleiten das ganze Wochenende, die ganze Woche natürlich wieder in aller Ausführlichkeit bei uns mit Links zu Livestreams und wir haben einen Live-Ticker, wo man jede Session auch auf Arbeit einfach gucken kann, Berichte, Ergebnistabellen, alles, was dazugehört, gibt's dann bei uns auf der Seite. Wir nähern uns, das merkt man vielleicht, dem Ende dieses Podcasts. Nachdem wir jetzt die letzten zwei Rennen der Formel E besprochen haben, beenden wir aber keinen Podcast ohne
der Formel E Fakt der Woche.
Erfahrung, die scheint sich in der Formel E auszuzahlen. Mit Felix da Costa haben wir jetzt noch einen Fahrer, der Meister geworden ist, der schon in einem der ersten drei Formel E Rennen mitgefahren ist. Das gleiche haben wir auch schon mit De Grassi und mit Buemi gehabt und mit Wern. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Bert, D'Ambrosio und vielleicht auch Daniel Abt eines Tages. Das sind die drei Fahrer, die noch offen sind. Sonst bisher nur Fahrer, nur Fahrer-Champions geworden, die in den ersten drei Formel-E-Rennen gestartet sind. Guck mal einer an, du.
Felix da Costa hatte ja damals das erste Rennen noch ausgesetzt, wurde dadurch Takuma Sato ersetzt. Aber ab da war er ja, gehörte er zum Stammpersonal.
Und im Rennen danach startete Jean-Éric Vergne das erste Mal in der Formel E in Punta del Este.
Direkt von der Pole Position.
Mit ganz viel Wut im Bauch auf die scheiß Formel 1.
Schlimm die Formel 1.
Übrigens dazu nochmal ein kleiner Lesetipp. Die emotionale Rede von Felix da Costa gestern kurz nach dem Rennen. Ein etwas längeres Lesestück, aber es lohnt sich. Da erzählt er auch viel über die Formel 1 und nimmt auch Bezug auf Vergne, der diese Welt ja auch kannte aus seiner Zeit bei Toro Rosso damals. Wirklich sehr, sehr lesenswerter Text.
Sehe ich genauso. Und jetzt blicken wir durch Tobis Teleskop. Die Überleitungen bei dir sind immer smoother, Tobi. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Ja, nach den Siegen von Enea Bastianini in der Moto2, Brad Binder in der MotoGP und Max Verstappen in der Formel 1 am Sonntag hoffte Daniel Abt auf ein Gewitter beim Berlin-E-Prix. Der Grund, alle drei genannten Fahrer fuhren mit der Startnummer 33. Genau wie seit dem Berlin-E-Prix auch Daniel Abt, auch wenn auf dem Helm noch die Nummer 66 steht. Aber dazu kam es jedoch leider nicht, weshalb Abt die Serie beim Berlin-E-Prix nicht fortführen konnte und das Rennen nur als 18. beendete.
Schade. Das wär's gewesen. Aber immerhin konnte er sich mit seinem alten Team Audi hin und wieder duellieren auf der Strecke. Ich denke immer, wenn ich auf den Zeitenmonitoren lese, Abt fährt jetzt vor oder hinter Rast, denke ich mir so, ups, irgendwie fühlt sich da was nur so halb gut an, wenn ich da irgendwie drauf blicke. Ist ja auch so gekommen, dass René Rast nicht gut mitgehalten hat in der zweiten Rennhälfte am Sonntag. Und Rast hat das Rennen auf Platz 16 beendet und Abt auf Platz 18. Nur Calado lag dazwischen. Naja, holt alles wohl aus dem Nio raus, was geht. Aber für den Rennsieg reicht's leider noch nicht ganz.
Nicht mal für Punkte, muss man auch sagen. Also das gilt ja nicht nur für Abt, sondern genauso für Turvey, der ja unbestritten auch sein Talent und sein Potenzial hat. Aber Nio weiterhin, auch nach mittlerweile 9 von 11 Saisonläufen, komplett punktlos. Das gab es noch nie. Wir drücken die Daumen, dass es wenigstens noch zu einem Top-10-Ergebnis irgendwann nochmal reicht in den nächsten beiden Rennen. Aber ja, Nio schickt sich da an, so einen neuen Negativrekord aufzustellen.
Schade eigentlich. Aber ich meine, das Team hat auch einige Mitreisende, fast im negativen Sinne eigentlich, Monate hinter sich. Irgendwie Eigentümerwechsel im vergangenen Sommer, dann den Antriebsstrang recycelt von Dragon aus dem letzten Jahr, der ja sowieso schon nicht allzu gut war, auch wenn Günther und Lopez da hin und wieder mal was Gutes rausgekitzelt haben. Wirklich ein Top-Antrieb war das nicht. Also tritt Nio quasi mit einem Auto aus der letzten Saison auch noch an, weil wirklich große Teile vom Antriebsstrang von Dragon stammen aus 2019. Also einige aufreibende Monate jedenfalls hinter dem Team und bisher leider noch punktlos. Tobi, Timo, ich glaube, wir biegen auf die Zielgerade ab, oder?
Ich denke auch. Jo.
Genau wie in dem Podcast, auch in der Saison, jetzt die letzten 2 Rennen, ging dann doch irgendwie ganz schön flott. Also ich bin schon gut geplättet, das muss ich auch zugeben, nach der ersten Hälfte. Langsam wird's ermüdend, aber nachdem wir so lange gewartet haben, ist der ganze Spaß so schnell wieder vorbei eigentlich, ne? Schade.
Ja. Es ist echt schade, dass es jetzt, ist zwar schön gerade, sehr intensiv, natürlich sehr viel Arbeit und sehr anstrengend, aber auch sehr schön, diese ganzen Rennen. Aber wenn ich dann dran denke, dass irgendwie am Freitag dann die ganz lange Wartezeit wieder beginnt, nämlich bis zum 16. Januar, bis dann die Saison 7 startet, da werde ich ganz traurig.
Ist so ein bisschen wie wenn man gut kocht. Steht man 2 Stunden in der Küche und wartet und wartet und tut und macht und dann ist nach 10 Minuten aufgegessen. So ein bisschen, ja. So fühlt sich das an. Naja.
Wenn man doch wenigstens was einfrieren könnte noch.
Och, schön wäre es.
Ein paar Monaten.
Schön wäre es.
Naja.
Wir kriegen noch.
Müssen wir durch.
Wir kriegen die Vorspeise im Dezember voraussichtlich, wenn nochmal Vorsaison-Testfahrten sind. Aber das ist ja trotzdem noch.
Genau.
Ein Dritteljahr hin.
Ja, ist noch eine Weile hin, aber wir sehen es wie immer positiv und freuen uns jetzt auf noch 2 ganz spannende Rennen auf einem neuen Streckenlayout, auf das wir alle sehr gespannt sind, mit einer durchaus interessanten Ausgangsposition noch, was die Vizemeisterschaften angeht, denn da haben so viele noch ein Wörtchen mitzureden. Also in dem Sinne bleiben wir positiv und freuen uns aufs große Finale.
Weise Worte,
machen wir.
Schöne Worte zum Abschied. Danke, Tobi. Danke, Timo. Danke fürs Zuhören.
Danke, Tobi.
Wir hören uns dann am kommenden Freitag wieder, wenn wir die letzten 2 Formel-Ehren der Saison besprechen. Bis dahin viel Spaß in Berlin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.